Willkommen zu Rocky Monday, dein Wochenstart rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung, Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext.
Welcome back zum Rocky Monday, dem Podcast rund ums Thema Immobilien, Finanzierung und Finanzwissen. Heute wieder mit Sinan und Dennis, das bin ich. Sinan, servus.
Ich grüße, hi.
Und wir haben uns wieder ein cooles Thema ausgedacht, wie ich finde, weil es mit Sicherheit auch schon viele Zuhörer, Zuhörerinnen so gegangen ist. Der Bankberater sagt nein.
Mhm.
Ne, man geht zur Bank, voller Vorfreude, denkt, naja, klar, ich kaufe mal eine Wohnung oder ein Haus oder ein Mehrfamilienhaus, und auf einmal kommt, nein, das geht nicht bei uns. Wir wollen heute darüber diskutieren, welche Möglichkeiten gibt es, wie sollte man sich verhalten und sollte man sich davon unterkriegen lassen oder nicht. Was fällt dir zu dem Thema ein?
Der Bankberater sagt nein, ist tatsächlich meiner Meinung nach erstmal eine Aussage des Beraters und der angefragten Bank, was aber meiner Meinung nach nicht eine Allgemeinaussage der Machbarkeit gerechtfertigt, denn in dem Moment ist für den Berater das Objekt entweder nicht gut genug oder man ist als Person vielleicht mit dem Einkommen- und Ausgabenverhältnis vielleicht vom aktuellen Verschuldungsgrad, wenn man Privatkredite hat, für die Bank nicht interessant genug. Oder es ist beides. Mhm. Oder der Bankberater sagt halt einfach nein, weil er vielleicht auch keine Intention hat, den Fall weiter begleiten zu wollen, weil er vielleicht auch glaubt, das Projekt an sich ist in dem Moment für den Kunden oder die Kunden zu groß.
Oder zu klein für
die Bank. Oder zu klein für die Bank, ja. Genau. Wo ich aber sage, nein ist nicht gleich nein. Also es ist nicht, also der Berater wird es wahrscheinlich nicht mal persönlich meinen, sondern er meint es eben anhand des Regelwerks und der Kriterien innerhalb der Bank. Die haben ihren Kriterienkatalog, ihr Regelwerk, wo da einfach gewisse Parameter festgehalten sind und manche Bankberater sich eben stupide auf diesen Katalog beziehen. Und dann gibt es eben auch Banken, die hergehen und unabhängig dieses Regelwerks und des Katalogs eine individuelle Lösung für den Kunden finden möchten, weil sie das Projekt an sich interessant finden. Und es gibt dahingehend, sage ich mal, über 800 Banken, die auf jeden Fall in Deutschland bereit sind, so ein Projekt vielleicht auch zu finanzieren. Also es muss nicht immer nur die eine sein, sondern es kann auch eine andere sein, die eben zu dem Projekt sagt, ja, machen wir.
Also können wir festhalten, nur weil die eine Bank oder die Hausbank, die ich halt habe, nein sagt oder passt nicht zu uns oder wie auch immer das Nein zu bewerten ist, heißt es prinzipiell nicht, hey, ich muss mein Immobilienkaufvorhaben einstampfen, sondern dann sollte ich eigentlich mir Gedanken machen, wie kann ich so viele wie möglich Banken erreichen mit dem geringsten Aufwand.
Korrekt. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der akzeptiert in erster Linie nicht das Nein, sondern wenn ich ein Nein erhalte, dann mache ich erst recht weiter, weil ein Nein hat man immer, ein Ja kann man sich verdienen.
Mhm. Spannender Ansatz.
Ja. Definitiv. Ein Nein hat man, wie gesagt, immer und ein Ja kann man sich verdienen. Und wenn man eben hergeht und sich dieses Ja verdienen möchte, dann muss man vielleicht nochmal die ein oder andere Stellschraube vielleicht drehen, um dann dieses Projekt aus einer nicht machbaren Finanzierung zu einer machbaren Finanzierung zu bekommen, sodass die Bank eben überzeugt von der Person des Objekts und dem allgemeinen Finanzierungsvorhaben ist.
Lass uns mal auf die Neins vielleicht mal eingehen. Also was wären denn potenzielle Neins? Mir fällt da prinzipiell immer das Thema Schufa ein. Mhm. Schufa ist ja im Grunde eine Institution in Deutschland, die sehr viel Macht auf unsere Bonität ausübt.
Korrekt.
Wenn die Schufa negativ ist, also negativ Schufa heißt, vielleicht können wir da an der Stelle auch mit einem Mythos kurz aufräumen, ein negativer Schufa-Eintrag ist nicht jeglicher Schufa-Eintrag, sondern ein negativer Schufa-Eintrag ist immer der Eintrag, der zum Beispiel eingetragen wird, weil man seinen Forderungen nicht nachkommt, zum Beispiel den Handyvertrag nicht bedient, Kredite nicht zurückführt, Girokonten auflöst, die noch irgendwie mit 20 Euro Minus sind und die Bank diese als Verlust ausbucht, die habe ich auch negativ in der Schufa. Und das kann natürlich gravierende Folgen haben. Mit einer negativen Schufa kriege ich theoretisch nicht mal mehr einen Handyvertrag. Und jetzt bin ich natürlich, sage ich mal, in eine Situation vielleicht gekommen, wo das klassische Beispiel ist immer, ich habe Streit mit meinem Mobilfunkanbieter, ich habe einen Vertrag gekündigt, er hält sich nicht an die Kündigung, er bucht nochmal ab, ich gebe die Lastschrift zurück, denke, ich bin im Recht und dann fackeln die nicht lange und machen direkt einen Schufa-Eintrag und zack, ist meine Bonität ruiniert. Was bedeutet das? 95 bis 98 Prozent aller Banken in Deutschland sagen tendenziell erst einmal, nö, negative Schufa, kein Scoring möglich, schlechte Kondition, wenn überhaupt eine Kondition, können wir nicht machen. Was gibt es da für Lösungen, Sinan?
Es gibt auf jeden Fall Banken, die es begleiten. Das gibt es auf jeden Fall. Ich nenne sie auch gerne die hochriskant kalkulierenden Banken. die gehen natürlich dadurch ein Hochrisiko ein.
Absolut, mit
dem Kunden. Dadurch gibt es natürlich nicht mehr den Zins, den man sich wünscht, 3, 4, sondern vielleicht auch mal im 5 oder 6, 7 Bereich, den man aber auch nur sehr kurzfristig abschließen kann, um dann nach Bereinigung aller Negativschufa-Merkmale dann wieder in einen normalen Baufinanzierungszins zurückkommen kann, indem man dann einfach umschuldet. Aber ich hatte auch schon tatsächlich Situationen, Dennis, das weißt du bestimmt noch, wo ein Negativmerkmal trotzdem durch eine, sage ich mal, normale Bank finanziert wurde, weil wir einfach plausibilisieren konnte, warum jetzt kurzfristig ein Negativmerkmal aufgetaucht ist, wie es zustande gekommen ist und dass der Kunde eigentlich genügend Geld hätte, um dieses Schufa-Merkmal in irgendeiner Art und Weise hätte direkt bedienen können, aber aufgrund Streitigkeiten es dann eben dazu gekommen ist, dass der Partner gesagt hat, gut, du möchtest nicht bezahlen, Pech gehabt, Schufa-Negativ-Merkmal, tschüss. Aber auch das hat die Bank ja wiederum verstanden und hat es trotzdem finanziert. Ja, es ist ein Umweg. Ein Weg, aber hier muss man natürlich ein bisschen mehr dann auch an Arbeit und Geschichte reinbuttern. Aber auch hier gibt es tatsächlich Wege. Also negativ heißt zwar negativ, aber nicht gleich nicht finanzierbar.
Also auch hier wieder das Thema, sich informieren, wenn man sowas hat. Prinzipiell nie auf die leichte Schulter nehmen, Negativ-Schufa-Merkmal kann wirklich einem das Leben schwer machen.
Ja.
Und nicht unbedingt immer direkt auf sein Recht beharren, sondern lieber gegebenenfalls eine Forderung bezahlen, auch wenn man denkt, sie ist nicht gerechtfertigt und sich dann lieber das Geld wieder zurückholen, wie dass diese 100 Euro nachher die ganze Bonität versaut.
Ne? Korrekt, ja.
Nein könnte ja aber auch zum Beispiel heißen, Region passt nicht.
Mhm.
Na, also ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Ich hatte, als ich noch bei einer örtlichen Sparkasse gearbeitet habe, öfters mal das Thema, ich hatte Empfehlungskunden deutschlandweit und konnte die aber teilweise wirklich nicht finanzieren, weil unsere Bank immer gesagt hat, nö, gehört nicht ins Geschäftsgebiet. Und da sollte man als Kunde dann auch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wirklich in so einem Fall tatsächlich den klassischen Finanzierungsvermittler aussuchen, der eben bundesweit agieren kann, der in jedem Bundesland Bankpartner hat, die Fälle begleiten können. Und dann ist es auch völlig egal, ob du in Berlin wohnst und im Schwarzwald finanzierst. Alles ist möglich. Also auch hier zählt meiner Meinung nach das Nein des Bankberaters nicht, sondern es ist nur das Nein von der einen Bank und eben nicht das allgemeine Nein zum Projekt.
Korrekt, vor allem, weil es ja verstärkt immer noch so ist, dass, und das ist ja kein Geheimnis, die Sparkassen und Genossenschaftsbanken eher im Regionalprinzip arbeiten.
Absolut.
Aber immer mehr Genossenschaftsbanken und Sparkassen sich tatsächlich auch immer mehr der Überregionalität öffnen. Allein wenn es nur eine Postleitzahlenveränderung ist, auch da haben manche Banken dann einfach das Privileg, gut, ändere die Postleitzahl, wir ändern es dann wieder um. Hauptsache, du siehst uns mal und kannst dann unsere Konditionen anbieten. Auch da öffnen sich immer mehr Banken und immer mehr Banken möchten dieses Regionalprinzip eigentlich ablegen, um dann einfach auch entsprechend überregional natürlich finanzieren zu können. Aber verstärkt ist es eben immer noch bei Genossenschaftsbanken und Sparkassen.
Nein, kann ja zum Beispiel auch sein, dass die Haushaltsrechnung nicht passt. Jetzt ist es ja so, jede Bank rechnet prinzipiell die Haushaltssituation anders.
Korrekt.
Jeder hat andere Pauschalen. Bei der einen Bank wird der Single mit 650 Euro kalkuliert in der Ausgabenrechnung, bei anderen Banken mit 850, gibt auch Banken, die machen 1300. Auch hier kann ja passieren, ich gehe zu meiner Hausbank und die Hausbank sagt, nö Dennis, das wird nichts, das kannst du dir nicht leisten. Und ich denke mir so, was? Kann doch gar nicht sein, in meine Rechnung geht das auf.
Ja.
Was kann man hier tun?
Hier kann man tatsächlich auf verschiedene Banken zusteuern, die eben jeweils immer andere Lebenshaltungskostenpauschalen kalkulieren. Das bedeutet, jede Bank kalkuliert, wie du ja auch gerade erwähnt hattest, andere Lebenshaltungskostenpauschalen. Die eine kalkulieren eben ein bisschen mehr, die anderen kalkulieren ein bisschen weniger. Auch hier hat es wieder mit Risiko zu tun oder dem Stresstest der Bank. Umso höhere Lebenshaltungskosten ich natürlich ansetze, umso realistischer ist es für mich, dass du dir die Immobilie tatsächlich auch leisten kannst, auch mit erhöhten Lebenshaltungskosten. Mhm. Andere Banken sagen, okay, füll uns bitte das Formular aus, wie sind deine tatsächlichen Lebenshaltungskosten, dass wir die einpreisen können. Und dann ist es natürlich auch noch manchmal von System zu System unterschiedlich, dass da auch wieder andere Lebenshaltungskosten entsprechend einkalkuliert werden. Deswegen sollte man auf jeden Fall immer auch mal sich eine unabhängige Meinung einholen, vielleicht durch einen unabhängigen Finanzierungsvermittler, der eben auch mit mehreren Systemen die Möglichkeit hat, entsprechend die Finanzierung vergleichen zu können, um dann, obwohl es die gleiche Bank ist, nur ein anderes System, die Finanzierung auf einmal von es funktioniert nicht zu es funktioniert möglich zu machen.
Oft ist es ja auch immer das Thema Konzept.
Ja.
Ne? Ich erinnere mich immer gut an die Kundenfälle, wo es darum ging, man wollte es so günstig wie möglich haben, man hat eine 10-jährige Zinsbindung gewählt, weil es halt prinzipiell der günstigste Zinskorridor ist und du hast dann in der Lebensphasenplanung halt eine Haushaltsunterdeckung, weil die Person heute noch nicht die Höhe an Rente erreicht hat, die es halt theoretisch braucht. Und es gibt ja Banken, die sagen da tatsächlich ganz hart, nö, das passt nicht und dann wird abgelehnt, weil es eben genau so ist. Hier haben wir schon oft erreicht, dass eben durch die Umstellung des Konzepts, also zum Beispiel alleine von einer 10-jährigen auf einer 30-jährigen Zinsbindung, auf einmal die Finanzierung wieder machbar gemacht hat.
Mhm.
Und das ist natürlich was ich in unserem Job prinzipiell am liebsten mag, Wer unseren ersten Podcast angehört hat, der weiß, wer wir sind und wie wir arbeiten. Da haben wir uns vorgestellt. Wer es noch nicht getan hat, sollte das jetzt tun. und für uns ist es ja immer wichtig, wir wollen ja auch Chancengeber sein, wie du immer so gerne sagst. Mhm. Und nur weil die Situation jetzt mal kurzfristig so war, wie sie war, ob das jetzt das Negativmerkmal war, weil man halt einmal, ich spreche es mal aus, Scheiße gebaut hat. Mhm. Wenn ich daran arbeite und meinen Kopf nicht in den Sand stecke, dann kann ich auch meinen Immobilientraum erfüllen. Mhm. Und wenn man da einfach so ein bisschen eine Perspektive gibt und ich sag mal, andere Ansatzweisen mitgibt, dann kann so ein Projekt natürlich immer mal noch realisiert werden. Und das ist das, was mir tatsächlich persönlich auch am meisten Spaß macht, dann das zu erleben. Hey, boah, da habe ich gar nicht dran gedacht und jetzt auf einmal klappt es und geil. Da sollte man einfach wirklich drauf achten. Holt euch eine unbefangene Beratung und steckt nicht den Kopf in den Sand. Denn wenn es nicht der Haftbefehl ist, dann gibt es prinzipiell eine Lösung. Zumindest gibt es eine Lösung, die man, ob man die dann nachher möchte oder nicht, das steht immer auf einem anderen Blatt, aber es gibt auf jeden Fall eine Lösung. Nicht immer empfehlen wir dann auch, es zu tun, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Nicht zu jedem Preis. Manchmal ist es auch einfach so, dass man dann halt erstmal aufräumen muss und 2-3 Jahre warten muss. Ich erinnere mich da immer an einen Praxisfall. Da ging es um eine Privatinsolvenz.
Mhm.
Und das waren super nette Kunden. Und da hat der Mann eben auch ein Gewerbe gehabt, was halt eben nicht mehr so gut funktioniert hat. Und konjunkturell hatte er es schwer. Und dann musste tatsächlich Privatinsolvenz angemeldet werden. Und da war dann wirklich das Thema, gut, mittlerweile sind es ja nur noch 3 Jahre. Der hat dann 3 Jahre gewartet und dann war das Negativmerkmal raus. Alle Schuldner, Gläubiger waren bedient vom Schuldner. Und dann konnte man tatsächlich über die normale Bank zu ganz normalen Konditionen wieder finanzieren. Man musste aber eben dieses Merkmal rauskriegen. Und nur weil es noch nicht gelöscht war, heißt es nicht, dass es nicht gelöscht werden muss. Mhm. Und auch hier ist immer wichtig, genau hinzuschauen, denn so eine Schufa, die macht natürlich nicht das, was ihr wollt, sondern die macht, was sie will. Und manchmal muss man der Schufa auch auf die Sprünge helfen. Und da gibt es auch diverse Rechtsprechungen, wann ein Schufa-Merkmal gelöscht werden soll oder muss.
Ja.
Und da darf man sich dann auch gerne drauf beruhen, denn nach 3 Jahren, wenn das Negativmerkmal raus ist, ist es zu löschen und dann ist der sogenannte Schufa-Score auch wieder zurückzusetzen.
Mhm.
Ja, und dann hat die Finanzierung tatsächlich auch wunderbar geklappt. Ja, also das sind auch immer so Geschichten.
Also sieht man, dass nicht nur ein Weg, sondern viele Wege nach Rom führen können.
Wenn man weiß, wie.
Richtig.
Und da sind wir wieder beim Thema. Informiert euch. Nicht immer heißt Nein grundsätzlich Nein. Manchmal heißt es nur anders. Und wir hoffen, dass wir euch heute da ein bisschen Inspiration gegeben haben, wenn das jemand von euch betrifft. Kopf nicht in den Sand stecken, nach Lösungen suchen. Und dann kann man vielleicht auch mal den Wohntraum erfüllen, wenn die Bonität vielleicht mal etwas gelitten hat. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt bei Rocky Monday und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge von wahrscheinlich Sinan und mir. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Ciao.
Rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung, Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext.